Ja, ich denke, ich werde Ihnen einiges über den Mond erzählen und darunter auch manches, wo man vielleicht doch nicht so ganz sicher ist, ob die Wissenschaft das schon alles beherrscht. Aber zunächst vielleicht mal darf ich in Erinnerung rufen, der Mond ist ja unser Nachbar im All, ist der allernächste Himmelskörper im Weltall. Er umrundet also unsere Erde und zieht mit ihr gemeinsam um die Sonne herum. Das ist erstmal der Ausgangspunkt. Und wir wissen natürlich, dass der Mond immer das menschliche Gemüt schon bewegt hat. Das tut er heute, glaube ich, genauso wie vor Jahrhunderten oder Jahrtausenden. Dichter haben den Mond besungen, Maler lassen ihn in vielerlei Gestalt auf ihren Bildern erscheinen. Das ist zum Beispiel eine sehr stimmungsvolle Zeichnung von Johann Wolfgang Goethe. Vollmondnacht am Fluss heißt diese Zeichnung. Ja, bei allen Völkern ist der Mond also auch in den Mythen und Legenden in irgendeiner Form lebendig. Gegenwärtig kann man ja sagen, erleben wir in unserer etwas esoterik-hungrigen Zeit auch eine inflationsartige Ausbreitung diverser Mondkulte. Auch darüber wird zu sprechen sein. In vielen deutschen Städten sind bei Vollmond die Friseurgeschäfte geöffnet. Ich weiß nicht, wie es gerade in Leipzig damit bestellt ist, aber in Suhl wurde per Presse gemeldet, ist eine Friseurmeisterin sogar verhaftet worden, weil sie ihre Kunden bei Vollmond frisiert hatte. Mein Gott, habe ich gedacht, das ist ja ein hoffnungsvolles Zeichen, dass man jetzt also dagegen schon vorgeht. Nein, nein, nein. Die Begründung war nicht Volksverdummung, sondern Verstoß gegen das Ladenschlussgesetz. Das war der eigentliche Grund. In Griechenland, da öffnen also im August 54 archäologische Stätten während des Vollmondes. Und dazu hat der griechische Kulturminister erklärt, der August-Vollmond ist für die Psyche der Griechen wichtig. In Deutschland, das wissen Sie, erhält man an jedem Kiosk Mondkalender, wo dann drin steht, was man alles nach den Mondphasen machen soll, vom Friseur bis zum Zahnarzt. Wir werden darauf sicher noch ganz kurz zurückkommen im Laufe dieses Vortrages, ob daran etwas sein könnte. Bei vielen alten Völkern ist der Mond auch als Gottheit verehrt worden. Das heißt also, genauso wie die Sonne, auch bei vielen alten Völkern. So zum Beispiel ist die Göttin Isis eine Personifikation des Mondes im alten Ägypten und wird stets mit der sichelförmigen Mondfigur dargestellt. Dass der Mond die Gemüter der Menschen so sehr bewegt, ist natürlich kein Wunder. Er ist ja von allen Himmelskörpern erstens derjenige, der nach der Sonne der hellste ist. Und er ist zweitens auch mit der Sonne zusammen der einzige Himmelskörper, der uns als Fläche am Himmel erscheint. Alle anderen Himmelskörper sehen wir streng genommen nur punktförmig. Also ist der Mond schon sehr, sehr besonders. Und vor allen Dingen die wechselnden Mondphasen. Das ist natürlich auch ein Phänomen, was immer wieder interessiert. Und das schlägt sich in alten literarischen Produkten schon aus der Antike dann auch darin nieder, dass der Mond auch schon so eine Art Gegenstand der Science Fiction gewesen ist. Wenn man von Science Fiction in der Antike reden kann, der Begriff ist ja erst viel, viel später entstanden. Aber Sie wissen, es gibt bei Lukian schon die sogenannte wahre Geschichte, die stammt immerhin aus dem 2. Jahrhundert. Da werden Zustände und Begebenheiten auf dem Mond in eine, ja, man könnte sagen, vielleicht doch nicht ganz utopische, sondern eher satirische Geschichte gepackt, die aber auch viel mit Politik zu tun hat. Ich will daraus einfach mal ein paar Zeilen vorlesen. Da beginnt nämlich der Ausflug des Erzählers und seiner 50 Begleiter mit einer gemächlichen Segelpartie aus Langeweile, wie es heißt. Aber plötzlich, Zitat, fasste ein Wirbelsturm unser Schiff, schleuderte es im Kreise umher, riss es an die 3000 Stadien in die Höhe und setzte es dann nicht mehr auf dem Meer ab. Es blieb in der Höhe schweben und segelte mit vollem Winde über den Wolken. Nach einer Luftfahrt von 7 Tagen und Nächten sahen wir am 8. Tag in der Luft ein großes, glänzendes, kugelförmiges und von einem großen Lichte erleuchtetes Land, das wie eine Insel dalag. Wir gingen vor Anker. Das war natürlich der Mond. Dann folgt die Schilderung mannigfacher Abenteuer, mit auf dem Mond ansässigen Pferdegeiern, Kohlvögeln, Flohschützen und Windläufern, Sie sehen, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, die einander bekämpfen und, jetzt kommen wir wieder auf sehr irdische Verhältnisse, und mit den Bewohnern anderer Gestirne auf Kriegsfuß stehen. Lukian aber lässt seine Raumfahrt-Utopie, wenn wir so wollen, auch zugleich sozial-utopisch erscheinen. Denn zwischen den Parteien wird zum Schluss Friede geschlossen durch folgenden Vertrag. Hören Sie zu, 2. Jahrhundert, so weit sind wir heute noch nicht. Die Helioten, die Bewohner der Sonne, verpflichten sich, nicht mehr in den Mond einzufallen. Die Seleniden, die Bewohner des Mondes hingegen, verpflichten sich, die Selbstständigkeit anderer Gestirne zu achten und die Helioten nie mehr mit Krieg zu überziehen. Nach derlei ernsten Mahnung enthält Lukians wahre Geschichte noch viel anderes, was auf der Erde bis heute unwahr geblieben ist, wenn auch wünschenswert. Die Landung dann übrigens keine Landung, sondern eine Wasserung, also so wie später auch die Apollo-Astronauten. Am drittfolgenden Tag sahen wir schon den Ozean ganz deutlich und am vierten Tag gegen Mittag setzte uns ein sanft nachgebender Wind wieder auf dem Meer nieder. Stärker an der Praxis orientiert war natürlich die Benutzung des Mondes als Kalendergestirn. Wir sehen hier einen der berühmten antiken Astronomen, Claudius Ptolemäus, auch aus der Zeit nach Christi Geburt, also 1. 2. Jahrhundert. Und man hat damals natürlich den Mond auch als Kalendergestirn betrachtet. Das bot sich an, weil er eben diesen Phasenwechsel zeigt. Und der deutsche Begriff Monat kommt ja direkt vom Monde her. In anderen Sprachen ist das nicht unbedingt immer so zu erkennen, weil wir eben sagen, von einem Vollmond zum nächsten Vollmond ist ein Monat, was ja nicht stimmt. Ich habe ja meinen Vortrag über das Rätsel der Jahrhunderte hier schon gehalten, steht auch schon im Netz. Da können Sie das alles nochmal viel genauer nachsehen. Ich sage bloß mal eine Zahl. Die Zeit von einem Vollmond zum nächsten ist 29 Tage, 12 Stunden, 44 Minuten und 2,9 Sekunden. Und das ist eben nicht ein Monat. Und die Monate sind ja auch nicht gleich lang. Also er wurde zwar als Kalendergestirn benutzt, aber er war eigentlich als Kalendergestirn nicht so ganz richtig geeignet. Bloß das wusste man zu Anfang natürlich alles noch nicht so genau, weil man die Phasen des Mondes in dieser Präzision, wie wir sie heute kennen, natürlich noch nicht messen konnte. Die wissenschaftliche Erforschung des Mondes begann eigentlich erst mit Galileo Galilei, der als erster Wissenschaftler das Fernrohr auf den Mond gerichtet hat. Wenn ich ganz korrekt sein soll, ich habe ja gerade gelernt, wir müssen gut recherchieren und sollen also immer möglichst die Wahrheit sagen. Galilei war nicht der Erste, sondern es gab schon einen Briten, Harriot mit Namen, der hatte schon 4 Wochen vorher in einem Fernrohr den Mond betrachtet. Und die Briten sind immer ganz sauer, wenn dann immer die heißt, Galilei war der Erste. Aber Galilei war der Einzige von diesen Ersten, mehreren Ersten, der erkannt hat, was auf dem Mond los ist. Das heißt, Galilei hatte eine Ausbildung in seiner Jugend erfahren als Zeichner und Maler an der Florentinischen Kunstakademie, wissen die wenigsten. Also der konnte Perspektive, der konnte zeichnen, der konnte tuschen. Und der hat dank dieser künstlerischen Ausbildung bei der Betrachtung des Mondes in diesem einfachen Fernrohr 1609 sofort erkannt, dass der Mond Berge und Täler hat. Während die anderen Beobachter des Mondes am Fernrohr nur hell und dunkel gesehen haben. Also hier kommt die Fähigkeit des Künstlers ins Spiel, aus einem dreidimensionalen Realen etwas Zweidimensionales auf die Fläche zu bringen und umgekehrt dann auch bei einem zweidimensionalen Gebilde, so sieht der Mond ja im Fernrohr aus, das dreidimensional umzudenken. Also er sah Schatten, da wo es dunkel war, die von Bergen herrührten, die vom Sonnenlicht bestrahlt wurden. Insofern hat er als Erster erkannt, dass der Mond also eine erdähnliche Kugel ist, was im Übrigen damals ziemlich viel Furore machte, da es ja der Lehrmeinung des Aristoteles widersprach. Und Aristoteles war nun eine geheiligte Persönlichkeit in der Renaissance, besonders durch die Kirche geheiligt. Und die Kirche war ja so etwas, wenn Sie so wollen, wie die Obrigkeit. Die Kirche heiligte den Aristoteles deswegen, weil seine Lehre den Widerspruch zwischen der christlichen Lehre und der wissenschaftlichen Lehre sozusagen aufhob. Denn Aristoteles hatte gelehrt, alle Körper, die ich fallen lasse, fallen geradlinig nach unten. Oder wenn sie denn nach oben steigen, wie zum Beispiel leichte Körper, Rauch, dann fallen sie geradlinig nach oben. Das ist die irdische Sphäre. Wenn wir aber zum Himmel schauen, dann bewegen sich die Himmelskörper dort auf gekrümmten Bahnen. Und deshalb muss der Himmel physikalisch ganz was anderes sein als die Erde. Das muss eine völlig andere Situation dort sein. Das passte natürlich der Kirche, die ja genau dasselbe auch behauptete. Der theologische Himmel ist ja auch ganz was anderes als das Leben hier auf der Erde. Und insofern war Aristoteles geheiligt und jeder, der dem dann widersprach durch neue naturwissenschaftliche Entdeckungen, der legte sich natürlich letzten Endes mit der Kirche an, was ja bei Galilei dann auch zu der Inquisition, zu dem Inquisitionsprozess letzten Endes geführt hat von 1632. Also Galilei war der Erste, der die wissenschaftliche Erforschung des Mondes einleitete, die ersten Mondzeichnungen anfertigte. Die sahen noch recht primitiv aus. Das Fernrohr war eben gerade erst erfunden und wahrscheinlich durch Zufall erfunden. Vielleicht sogar von den Kindern von Brillenmachern, vielleicht aber auch von Brillenmachern selbst. Heute sagt man, der Holländer Hans Lippershey hätte das Fernrohr erfunden. Und das ist so eine der ersten Tuschezeichnungen von Galileo Galilei des Mondes, die sich in Florenz in dem Nachlass von Galilei befindet. Und Sie sehen also, zum Beispiel hier haben Sie so ein wunderbares Beispiel, wo er sagt, das ist ein Berg, der Berg ist so hoch, dass obwohl hier unten schon Schatten ist, die Spitze dieses Berges noch beleuchtet wird. Etwas, was wir ja von der Erde auch kennen, wenn Sie unten im Tal stehen und sind im Gebirge, dann sehen Sie manchmal die Spitzen der höchsten Berge noch beleuchtet, während die unteren nicht mehr beleuchtet sind. Er hat sogar aus diesen Beobachtungen schon ungefähr richtig die Höhen der Mondgebirge abgeschätzt. Das kann man ja nach Winkelrechnung machen und hat dabei festgestellt, dass die Gebirge auf dem Monde höher sind als die Gebirge auf der Erde, obwohl der Mond ja viel kleiner ist. Höher muss man natürlich relativieren, denn es gibt keine Bezugsfläche. Also wir beziehen ja bei uns die Höhen aller Berge auf den Meeresspiegel. Den gibt es natürlich dort nicht. Also dort gilt dann immer als Höhe des Gebirges vom Fußpunkt bis zum Gipfelpunkt. Da haben wir natürlich auch Berge, die noch höher sind, als sie aussehen, weil die nämlich unterirdisch, also unter dem Meeresspiegel, fortgesetzt werden. Ja, und dann, meine Damen und Herren, mit der immer besseren Fernrohrtechnik wurden auch die Mondkarten immer besser. Das ist natürlich eine ganz andere Qualitätsstufe. Das ist aber nun auch schon 1750. Diese kleine Karte von Tobias Mayer, die nur einen Originaldurchmesser von 20 Zentimetern hat, ist also schon ein Meisterwerk der Mondkartografie und Topografie. Und im Wesentlichen sind diese Karten dann durch die verbesserten Fernrohre und auch durch den immensen Fleiß der Beobachter, die auch immer Zeichner gewesen sind, das sind ja gezeichnete Karten, die dann später in Kupfer gestochen wurden, immer besser geworden. Ich sagte eben, die Karte war 20 cm von Tobias Mayer. Jetzt zeige ich Ihnen eine spätere Karte von 1837. Da sehen Sie schon Details der Mondoberfläche, also Ausschnitte aus der Mondoberfläche. Diese Karte stammt von Julius Schmidt. Da hat die Karte schon einen Durchmesser von 195 cm. Also können Sie sich vorstellen, wie viel Beobachtungsfleiß dazu erforderlich ist. Die größte Karte des Mondes, die jemals gezeichnet wurde, hat einen Durchmesser von 350 cm und die stammt von Vaught. Dann kam die Mondfotografie. Man könnte nun sagen, mit der Einführung der Fotografie war ja nun eine viel objektivere Abbildung der Einzelheiten der Mondoberfläche möglich. Denkt man, ist aber eigentlich gar nicht so, weil nämlich das menschliche Auge die Struktur der mondtopografischen Elemente insofern besser verarbeiten und dann auch darstellen kann, weil dieselben Landschaften unter verschiedenen Beleuchtungsverhältnissen gesehen werden. Wenn Sie am Mond, am Fernrohr den Mond beobachten und Sie bleiben 10, 20, 30 Minuten dran, dann hat sich die Beleuchtung eines bestimmten Gebildes, eines Kraters auf der Mondoberfläche zum Beispiel, schon so verändert, dass Sie eine plastische Zeichnung machen können, was mit die Fotografie nicht leisten kann. Wenn Sie also einfach nur ein Foto machen, ist es zu Anfang weniger wert gewesen, diese Fotos, als die Zeichnungen, die von den Objekten des Mondes gemacht wurden. Das ist, hat sich natürlich später geändert, als die Raumfahrt dann zum Einsatz kam. Da konnte man ja in die Umlaufbahn um den Mond herumfliegen und konnte wirklich richtige geologische Karten in Riesenmaßstab machen. Auch eine der Voraussetzungen für die späteren Landungen auf dem Mond. Also heute kann man natürlich sagen, mit Fotos ist nicht zu toppen. Heute braucht man da nichts mehr zu zeichnen. Aber so um die Zeit 1870, 80, 90 rum, da waren durchaus die Zeichnungen noch besser und mehr wert als die Fotografien. Der Mond als Himmelskörper, ich sagte schon zu Anfang, er ist der uns am nächsten stehende Himmelskörper. Die mittlere Entfernung, meine Damen und Herren, beträgt 384.000 Kilometer. Das ist nicht viel. Sie wissen, in der Astronomie werden ja die Entfernungen immer in Lichtjahren ausgedrückt, womit man meint, ein Lichtjahr ist die Entfernung, die der Lichtstrahl in einem Jahr zurücklegt. Der hat ja 300.000 Kilometer pro Sekunde, also ein Jahr unterwegs. Das ist die Anzahl der Sekunden des Jahres mal 300.000. Macht etwa 10 Billionen Kilometer. Ein Menschenleben, sage ich Ihnen nur mal, ist zu kurz, um von 1 bis zu 1 Billion zu zählen. 10 Billionen Kilometer sind ein Lichtjahr. Da ist der Mond natürlich wirklich nur ein Steinwurf entfernt, wenn Sie so wollen. Denn 384.000 Kilometer mittlere Entfernung ist etwas mehr als eine Lichtsekunde. Das heißt, wenn Sie oben auf dem Mond beispielsweise Menschen haben, was ja schon der Fall war, und die geben irgendeine Äußerung von sich, ist die in einer Sekunde hier unten. Denken Sie mal an die Rosetta-Sonde, Sie haben das wahrscheinlich verfolgt in den Medien, die Landung auf dem Kometen Churyumov-Gerasimenko. Da haben wir alle gespannt gesessen, in der Urania in Berlin, Live-Übertragung aus Darmstadt. Wir wussten, die Landung musste schon passiert sein, aber es war noch keine Nachricht da. Weil das, die Entfernung so groß ist, dass es 28 Minuten gedauert hat. War richtig spannend. Also ist es nun passiert oder ist es nicht passiert? Kriegen wir jetzt die Nachricht oder kriegen wir sie nicht? 28 Minuten, 500 Millionen Kilometer. Das ist beim Mond also sehr wenig. Und Sie sehen, der Mond, typisch für alle Körper, die sich um einen anderen Körper bewegen, eine elliptische Bahn. Die größte Entfernung des Mondes von der Erde, 406.700 Kilometer. Und die größte Annäherung an die Erde, nur 365.500 Kilometer. Und wenn er sich sehr, sehr stark der Erde annähert, das werden Sie schon mal in der Presse verfolgt haben, und gleichzeitig Vollmond ist, dann heißt es, wir haben einen Riesenmond heute Abend am Himmel. Und dann gucken sie alle und sind ganz begeistert, wie groß der Mond ist. Dabei ist er sowieso immer sehr groß, wenn er nämlich aufgeht. Da erscheint er uns immer sehr groß. Auch ein ganz merkwürdiges Phänomen, das man noch gar nicht richtig versteht, weil eine fotografische Kamera das nicht bestätigt. Wenn Sie also den Mond groß aufgehen sehen am Himmel, es ist ja so, man sieht da diese riesengroß, sieht der aus. Und Sie nehmen eine Kamera, sieht er genauso groß aus, als wenn er oben am Himmel steht. Es ist immer die gleiche Größe. Es ist also kein Brechungseffekt, kein nichts. Es ist irgendeine sinnesphysiologische Täuschung, die vermutlich damit zusammenhängt, dass wir weit entfernte Gegenstände in unserem Kopf vergrößern. Wenn Sie nämlich einen Baum am Horizont sehen, wissen Sie ja, wie groß der Baum ist. Sie wissen, das ist eine Tanne, die da hinten steht. Oder da ein Haus, was da hinten steht. Und Sie vergrößern sich das sozusagen, Sie deuten das um. Und dagegen erscheint der Mond dann eben so groß, dass Sie glauben, es ist ein Riesenmond. Ist er aber nicht. Ja, die Mondphasen. Die Mondphasen, dazu müssen wir doch ein paar Worte sagen, weil bis in unsere Zeit hinein auch manchmal Lehrer die Mondphasen falsch erklären, indem sie nämlich sagen, die Mondphasen entstehen durch den Schatten der Erde. Das ist natürlich nicht der Fall, dann hätten wir ja praktisch dauernd Mondfinsternis. Ne? Also die Mondphasen entstehen dadurch, wenn ich es mal in einem Satz formulieren soll, Sie sehen es ja hier sehr schön dargestellt, dass von dem Mond immer eine halbe Seite beleuchtet wird, aber wir diese halbe beleuchtete Seite deshalb nicht immer vollständig sehen, weil wir uns selbst bewegen und der Mond sich auch bewegt und wir sozusagen diesen halbseitig beleuchteten Mond immer unter anderem Blickwinkel anschauen. Nehmen wir das Beispiel, die Sonne steht hier links, das Sonnenlicht kommt von hier. die beleuchtete Seite des Mondes ist diese hier. Das heißt also, wenn wir von der Erde aus zum Mond schauen, sehen wir die unbeleuchtete Seite. Das nennen wir die Neumondphase. Da ist kein Mond zu sehen. Das Umgekehrte passiert, wenn der Mond sich hier drüben befindet, dann schauen wir direkt auf die beleuchtete Seite und haben dann rechts außen gezeigt die Vollmondphase. Und Sie sehen jetzt, wenn der Mond sich weiter nach oben bewegt, also in Richtung auf das sogenannte letzte Viertel, man nennt ja die beiden Halbmonde erstes und letztes Viertel, dann schauen wir sozusagen schräg und sehen weder die beleuchtete Hälfte noch die unbeleuchtete, sondern einen Teil der beleuchteten Hälfte, so wie es da oben dargestellt ist. Und dadurch entstehen eben diese Mondphasen, wobei Sie noch etwas sehr schön erkennen können hier an dem Bild. Der Neumond ist immer am Taghimmel und der Vollmond ist immer am Nachthimmel. Und zwar der echte Vollmond so, dass er um Mitternacht im Süden steht. Und der zunehmende Mond ist immer am Abendhimmel und der abnehmende Mond ist immer am Morgenhimmel. Und wenn Sie einen abnehmenden Mond haben, da gibt es ja diese kleine Volksregel, wenn man ein A schreiben kann, das ist der abnehmende Mond. Manche kriegen das auch nicht hin, weil sie ja schreiben eben nicht mehr so gut. Ne? Z und A kann man auch nicht mehr richtig unterscheiden. Also Sie können sich eines merken, wenn Sie von einer Party spät nach Hause kommen, sagen wir mal morgens um 3 oder sowas, und sehen eine Mondsichel am Himmel, ist es immer der abnehmende Mond. Um diese Zeit gibt es keinen zunehmenden Mond am Himmel, aufgrund der Zeichnung, die Sie hier sehen. Das können Sie zu Hause nochmal in Ruhe sich rekonstruieren, das ist einfach so. Interessant ist auch, dass der Mond eine gebundene Rotation ausführt, meine Damen und Herren. Das heißt, er zeigt uns immer ein und dieselbe Seite. Wir haben hier mal diesen schwarzen Punkt auf der Mondoberfläche markiert und Sie sehen, der Punkt mit dem roten Pfeil, der ist auf der Vorderseite des Mondes von der Erde aus zu sehen. Wenn der Mond sich jetzt weiter bewegt, um eine Vierteldrehung seiner Bahn, dann hat sich der Mond auch um eine Vierteldrehung um seine eigene Achse bewegt, sodass der Punkt wieder der Erde zugewandt ist und so weiter. Das heißt, der Mond bewegt sich in derselben Zeit einmal um seine Achse, in der er sich einmal um die Erde bewegt. Und das nennen wir eine gebundene Rotation. Gebundene Rotation heißt, er bewegt sich so, als ob er durch eine Stange mit der Erde verbunden wäre. Deshalb sehen wir nie die Rückseite des Mondes von der Erde aus, jedenfalls nicht ohne Raumfahrthilfsmittel. Ein bisschen kann man sehen, weil die Mondbewegung sehr kompliziert ist. Der kippelt auch so ein bisschen. Man guckt mal so ein bisschen über den Nordpol und über den Südpol drüber. Die Libration des Mondes. Aber ansonsten sehen wir nur eine Seite des Mondes. Und das hat sich im Laufe sehr, sehr langer Zeiten entwickelt. Das war nicht von Anfang an so. Und Sie werden nachher noch den Grund dafür hören, warum das so ist, dass der Mond eine gebundene Rotation ausübt. Der Äquatordurchmesser des Mondes, hier eine Fernrohrfotografie, beträgt 3500 Kilometer, um auch mal die Größe des Mondes zu sagen. Die Masse des Mondes ein 81stel der Erdmasse. Also eine doch sehr geringe Masse im Verhältnis zur Erdmasse. Und daraus resultiert natürlich, dass man von der Mondoberfläche sich ohne großen Energieaufwand in den Weltraum entfernen kann. Also deshalb auch der Rückstart damals bei den amerikanischen Apollo-Landungen und auch bei den russischen Landungen. Der Rückstart ist relativ einfach. Man braucht nur eine Geschwindigkeit von 2,4 Kilometer pro Sekunde zu erreichen. Dann kriegt man ein beliebiges Vehikel, etwa eine Rakete, wieder aus dem Anziehungsbereich des Mondes raus. Bei der Erde sind es bekanntlich 11,2 Kilometer pro Sekunde, die man benötigt, aufgrund der größeren Masse. Der Mond besitzt keine Atmosphäre. Und seine Oberfläche ist gekennzeichnet durch Krater. Sie sehen hier eine ganze Reihe solcher Krater abgebildet und durch Rundwälle, die größtenteils durch Impakte entstanden sind. Das heißt also, es sind Meteorite eingestürzt von außen auf die Oberfläche des Mondes und haben diese Objekte geschaffen unter Mitwirkung von Vulkanismus. Also es spielt auch Vulkanismus eine Rolle, aber die meisten Krater, die wir sehen, sind Impaktkrater. Weil er eben keine Atmosphäre hat, ist es ganz einfach. Alles, was ankommt, trifft ihn dann auch, während bei der Erde ja ein Großteil der meteoritischen Materialien in der Atmosphäre verglühen. Es sind 33.000 Krater alleine auf der Vorderseite des Mondes registriert. Und dann kennt man die großen dunklen Felder, die sehen Sie hier im rechten Teil des Bildes. Die sehen Sie ja schon mit dem bloßen Auge. Das sogenannte Mondgesicht oder der Mann im Mond oder wie man das dann immer so nennen möchte. Das sind Tiefebenen, die hauptsächlich durch Vulkanismus entstanden sind. Man nennt sie natürlich Mare. Warum nennt man sie Mare? Weil man sie früher für Meere gehalten hat. Man hat den Mond gesehen und hat gesagt, das Dunkle, das sind dann wohl Meere. Und als nun Galilei dann erst feststellte, das gibt da wirklich Gebirge und Täler, da konnte es natürlich auch Meere geben. Das war also naheliegend. Deshalb heißen die hellen Gebiete die Terre, also die Länder, und die dunklen Gebiete heißen die Mare. Die Terre machen 80% der Mondoberfläche aus. Die Struktur der Gebirge ist natürlich bei schrägem Lichteinfall besonders gut zu studieren. Also wenn Sie mal eine Sternwarte besuchen wollen, mal den Mond sehen, im Fernrohr ist das ja sehr eindrucksvoll, dann empfehle ich Ihnen nicht bei Vollmond hinzugehen. Die meisten Leute sagen immer, bei Vollmond kann ich für mein Eintrittsgeld am meisten vom Mond sehen. Das stimmt zwar, aber die Sonne strahlt von hinten direkt drauf. Sie haben keine Schatten, sie haben keine Plastik. Die schönsten Mondbeobachtungen macht man beim Halbmond in solchen Phasen, etwa wie hier abgebildet. Die Gebirgszüge auf dem Monde hat man nach irdischen Gebirgszügen benannt. Kaukasus, Karpaten, Alpen, sowas gibt es da alles. Und wie gesagt, bis zu 10.000 Meter ragen sie über den Mondboden empor. Interessant ist natürlich, sich die Geschichte der Erforschung des Mondes durch die Raumfahrt anzusehen. Weil da haben wir eigentlich erst wirklich den Mond im Einzelnen kennengelernt. Solche Bilder kriegt man von der Erde aus natürlich nicht. Also das sind Fotos aus der unmittelbaren Nähe des Mondes. Und die Raumfahrt hat den Mond ja schon lange ins Visier genommen. Zwischendurch will ich Ihnen noch sagen, was man von der Entstehung des Mondes denkt. Es ist also bis heute die wahrscheinlichste Theorie, dass ein größerer Körper von vielleicht zwischen Mars und Mond in dieser Mittelgröße die Erde getroffen hat in einer sehr frühen Phase ihrer Entwicklung, also kurz nach ihrer Entstehung, wo sie also noch eine sehr dünne Kruste hatte und dann Material herausgeschleudert wurde aus dem Inneren der Erde. Und dieses herausgeschleuderte Material, was also zum Teil aus irdischem Material bestand, aber zum anderen Teil eben auch aus dem Material des Körpers, der dort eingeschlagen ist, dass das dann in eine Umlaufbahn geschleudert wurde und dort erkaltet ist und den Mond gebildet hat, den wir heute haben. Es muss ein besonderes Ereignis gewesen sein, denn der Erdmond ist im Verhältnis zu dem Planeten, um den er läuft, der größte aller Monde im gesamten Sonnensystem. Wir haben ja eine Unmenge Monde. Wir haben ja beim Jupiter über 60 Monde, beim Saturn, also Monde über Monde. Die sind zwar im Einzelfall auch größer als der Erdmond. Also etwa die Jupitermonde, die großen, sind 5000 Kilometer im Durchmesser. Aber im Verhältnis zum Jupiter sind sie winzig. Und der Erdmond ist mit seinen 3500 Kilometern der größte Mond im Verhältnis zu dem Planeten, den er umkreist. Ja, der Mond hat natürlich, wie gesagt, die Fantasie schon immer beschäftigt. Reisen zum Mond wurden in der Literatur beschrieben, wie hier in einem Roman von Marjorie Nicholson, aber auch in vielen, vielen anderen Romanen. Und dann gab es die berühmte Phase der Phantasten oder Spinner, die eigentlich Wissenschaftler waren. Damit meine ich zum Beispiel Tsiolkovsky in Russland, damit meine ich Hermann Oberth hier in Deutschland. Auch in anderen Ländern gab es, aber das sind die berühmtesten, die an Raumfahrt gedacht haben und die an Reisen zum Mond gedacht haben und das auch definitiv ausgesprochen haben, aber eben zunächst für Spinner noch gehalten wurden. Also der Hermann Oberth zum Beispiel hat eine Dissertation geschrieben über dieses ganze Problem und die wurde von der Universität abgelehnt mit der Bemerkung zu fantastisch, zu spekulativ. Und auch Tsiolkovsky ist lange, lange Jahre verkannt worden, als Wunderling in Kaluga angesehen worden. Und doch waren das die eigentlichen Vordenker, die sozusagen aus der Science-Fiction Realität werden ließen, indem sie erkannt haben, dass nur mit der Rakete, also mit dem Rückstoßprinzip, es möglich ist, dieses Erdschwerefeld zu verlassen und zum Beispiel den Mond zu erreichen. Und nicht, wie Jules Verne noch geschrieben hatte, der ja sonst mancherlei Dinge auch vorweggenommen hat, wie Jules Verne noch geschrieben und angenommen hatte, mit einer Kanonenkugel. Das ist nicht möglich mit der Kanonenkugel. Ja, und dann hat sich das Ganze natürlich nochmal einer größeren Popularität erfreut, als eben Obert und diese Leute schon aufgetreten sind. Es gab Filme darüber, Die Frau im Mond, ein Film von dem berühmten Filmregisseur Fritz Lang sogar. Und da hatte schon Hermann von Obert die wissenschaftliche Beratung übernommen, ehe es denn dazu kam, dass der erste Sputnik startete und die Weltraumfahrt nun wirklich in die praktische Phase trat. Das war bekanntlich 1957, als der russische Sputnik das erste Mal die Erde umflog. Und von da an ging es ja dann rasant. Und hier spielten natürlich politische Dinge eine sehr, sehr große Rolle. Also da denke ich jetzt wieder an den Folienvortrag, den Sie gerade gehört haben. Da spielte auch Propaganda natürlich eine enorme Rolle. Und da wurden auch alle Völker immer hinters Licht geführt. Und man hatte sehr, sehr große Schwierigkeiten, die wirklichen Verhältnisse herauszubekommen. Also dass die Russen überhaupt als Erste einen Satelliten in die Erdumlaufbahn bringen, das wurde ja in Amerika für absolut unmöglich gehalten. Und das war ja dann der Riesenschock, der da passierte. Und dass sie dann die nächsten 10 Jahre von 1957 bis etwa 1967 fast alle Erstleistungen der Raumfahrt auf sich vereinen konnten, alles russische Erstleistungen, ersten Flüge zur Venus, erste Frau im Weltall, ersten Tiere im Weltall, der erste Mensch überhaupt im Weltall, Juri Gagarin. Also das hat natürlich im Kalten Krieg die Amerikaner also ganz schön auf die Palme gebracht. Und wir wissen definitiv, dass 6 Wochen nach dem Flug von Juri Gagarin der amerikanische Präsident, damals war es ja Kennedy, das nationale Programm verkündet hat, wir landen Menschen auf dem Mond und zwar noch in diesem Jahrzehnt und bringen sie wohlbehalten zur Erde zurück. Und Raumfahrtexperten sagen heute aus einem etwas größeren historischen Abstand, wenn die Amerikaner den ersten Menschen im Weltall gehabt hätten, hätten die Russen die Mondlandung gemacht. Das hätte sein können, hätte passieren können. Sie waren natürlich beide im Grunde in der Lage, es zu machen, aber es war ein solcher Wettlauf, es stand unter einem solchen Zeitdruck, dass die Russen das dann abgeblasen haben. Und heute wissen wir, wenn es jemals wieder Menschen auf dem Mond gibt, dann werden es die Ersten, die das dann wieder sein werden, wahrscheinlich Chinesen sein und nicht mehr die Amerikaner. Ja, aber diese Mondlandung, das war natürlich spektakulär. Es war auch eine große wissenschaftlich-technische Leistung, dass man das wirklich in den 10 Jahren geschafft hat, auf dem Mond zu landen. Und Sie wissen, alle Verschwörungstheorien sind inzwischen widerlegt, dass die Amerikaner gar nicht auf dem Mond waren. Also, dass ihnen das zuzutrauen gewesen wäre, dass sie da eine riesen Hollywood-Show draus machen und die ganze Welt irreführen, darüber brauchen wir hier nicht zu streiten, aber es ist de facto nicht der Fall gewesen. Sie waren oben, sie haben auch das Mondgestein mit runtergebracht und sie haben eben diese vielen Kilo Mondgestein auch verteilt an internationale Institutionen, die das alle untersuchen konnten. Und inzwischen haben wir ja nun, das wissen Sie ja, haben wir so viel im Orbit zu laufen da oben, dass die Reste der amerikanischen Mondlandung auch sehr, sehr schön fotografiert werden konnten. Also die sind schon wirklich da oben gewesen. Ja, das war ein nationales Programm. Es startete am 19.07.1969 von Cape Canaveral. Armstrong, Aldrin und Collins waren die Ersten. Also Aldrin und Armstrong sind ausgestiegen. Armstrong hat den ersten Schritt dort, diesen berühmten Schritt gemacht. Diesen kleinen Schritt für einen Menschen, aber einen großen Schritt für die Menschheit, wie er gesagt hat. Und Collins hatte die weniger dankbare Aufgabe, in dem umlaufenden Schiff zu bleiben, an das dann die wiedergestartete Rückkehrkapsel ankoppelte. Am 21.07. 3.56 Uhr mitteleuropäischer Zeit hat Armstrong den Mond betreten. Ich weiß nicht wer, nee, alle zu jung wahrscheinlich, aber da haben natürlich alle am Fernseher gesessen, obwohl es 3.56 Uhr war. Das wollte man sehen, die Bilder waren also grottenschlecht, ja, aber es war eben eine wirkliche Sensation. Ja, und sie waren damals 2 Stunden 14 Minuten auf dem Mond, also der Armstrong, der zweite nur 1 Stunde 44, haben auf einen Schlag 27 Kilo Mondgestein eingesammelt. ist ja dort nicht so schwer, ne? Das trägt sich leichter weg, weil es ja nur ein Siebtel etwa der Anziehungskraft hat. Und dann in diesem Apollo-Programm sind insgesamt 12 Astronauten rund 80 Stunden auf dem Mond gewesen und haben 381 Kilo Material bis zu 2,4 Meter Tiefe gesammelt. Also das war schon eine beeindruckende Leistung. Ähnlich beeindruckend war allerdings auch, dass die Russen mit den Lunokhods unbemannt zum Mond geflogen sind und mit einigen ihrer Raumfahrtmissionen auch Gesteinsproben genommen haben, wieder gestartet und zur Erde zurückgeführt, ohne Beteiligung von Menschen. Also das war schon auch eine außerordentlich beeindruckende Leistung. Ja, meine Damen und Herren, der Mond interessiert natürlich die Menschen ganz besonders nicht, weil da Menschen schon mal oben waren. Das ist ja auch alles im Grunde vergessen. Es hat ja keine organische Fortsetzung dieses Programms gegeben. Das ist auch so ein Ausdruck dafür, dass es doch eine sehr starke propagandistische Seite hatte, ne? Normalerweise, wenn man ein neues wissenschaftliches Feld betritt, dann wird das auch weiter beackert. Und hier war dann alles vorbei, als die da oben gewesen sind, war die Sache erfüllt, die Welt war begeistert, die Propaganda des Ostens war sozusagen mächtig zurückgedrängt, alle guckten nur noch, was Amerika so kann, und dann wurden hunderttausende Mitarbeiter der NASA einfach entlassen und man brauchte sie nicht mehr. Die Sache war erledigt und wie gesagt, bis heute ist nie wieder ein Mensch auf dem Mond gewesen. Es wird aber wahrscheinlich passieren in den nächsten 10, 15, 20 Jahren spätestens. Und ich denke, es wird ein Chinese sein. Obwohl die Amerikaner auch angekündigt haben, sie wollen zurück zum Mond. Sie wollen also zeigen, dass sie es immer noch können. Aber was am Mond eben doch besonders interessiert, sehen Sie, das sind die Beweisfotos der wissenschaftlichen Instrumente auf dem Mond, die man inzwischen nun gemacht hat. Was besonders interessiert, ist natürlich die Auswirkung, die der Mond auf die Erde hat. Und da gibt es erstmal wissenschaftliche Auswirkungen, an denen nicht zu deuten ist. Das sind einfach Fakten. Das sind nämlich die Phänomene der Gezeiten oder von Ebbe und Flut. Und das ist in diesen Bildern hier mal dargestellt. Da ist es die Anziehungskraft des Mondes. Darf man sich jetzt nicht so vorstellen, dass der Mond diese Anziehungskraft hat, um den ganzen Ozean dort hochzuziehen, sondern der hält den Ozean fest, während sich die Erde dreht. Sodass also die Wassermassen an der Seite wegfließen und auf der anderen Seite zurückfließen. Das ist der eigentliche Grund, also durch Massenträgheit dort ein Berg entsteht und dort ein Berg entsteht, unter dem sich die Erde wegdreht in ihrer Rotation. Und das ist die Ursache von Ebbe und Flut. Und Ebbe und Flut können unterschiedlich intensiv ausfallen, je nachdem, wo die Sonne gerade steht. Das heißt also, es hängt von den Mondphasen ab. Zum Beispiel haben wir eine Springflut, also eine besonders starke Flut, wenn die Sonne auf derselben Seite des Mondes steht. Das heißt also bei Neumond. Sie sehen ja, der Mond steht auf der Seite, wo die Sonne steht. Dann haben wir also Neumond. Und dann kommt die Gravitationskraft der Sonne, die ja sowieso viel stärker ist, aber sie ist auch viel weiter entfernt, kommt die dazu. Und es führt dann zu einer besonders starken Flut, das ist die Springflut. Und wenn Sonne und Mond ein rechtwinkliges Dreieck bilden, ist also in dieser Phase, die wir hier dargestellt haben, dann kommt es zur Abschwächung der Flutwirkung des Mondes durch die Sonne und wir haben dann eine sogenannte Nippflut. Das ist also die Wirkung von Ebbe und Flut. Und jetzt kommt die Erklärung auch dafür, meine Damen und Herren, warum der Mond eine gebundene Rotation ausführt. Ich sagte, das war nicht von Anfang an so. Stellen Sie sich bitte mal vor, wenn die Erde sich dreht unter diesen gewaltigen Wassermassen des Ozeans hinweg, dann wirken diese beiden Wasserberge, die Sie dort sehen, wie Bremsbacken. Das heißt, es kommt zu Reibung zwischen dem Wasser und dem Erdkörper. Und der Erdkörper wird abgebremst. Gleichzeitig muss aber der Gesamtdrehimpuls nach einem physikalischen Gesetz des Systems Erde-Mond erhalten bleiben. Wenn die Erde sich aber langsamer dreht, bleibt der Drehimpuls nur erhalten, indem der Mond sich von der Erde entfernt. Und wenn Sie das über Jahrhunderte und Millionen von Jahrhunderten verfolgen, dann führt das dazu, dass der Mond diese gebundene Rotation einnimmt und endgültig zum Stillstand kommt der Prozess erst dann, wenn die Erde sich in derselben Zeit einmal um ihre Achse dreht, in der sich der Mond einmal um die Achse dreht. Das ist aber noch sehr lange hin, denn ich sage Ihnen mal, wie viel das ausmacht, dass die Erde sich langsamer dreht, führt ja zu einer Abnahme der Jahreslänge in Tagen, und zwar in 100.000 Jahren um 1,6 Sekunden. Damit kann man eigentlich leben. Ne? Die Jahreslänge war vor 400 Millionen Jahren 400 Tage. Vor 400 Millionen Jahren 400 Tage. Also da hatten wir deutlich mehr Tage im Jahr. Also das Jahr war nicht länger, sondern die Zahl der Tage war größer. Gerade aus diesen Wirkungen des Mondes, also aus den Wirkungen von Ebbe und Flut, leiten eben nun viele ab, dass der Mond auch andere Wirkungen auf die Erde ausüben sollte, weil die Lebewesen zum Beispiel ja auch alle Wasser enthalten. Und da habe ich Ihnen hier mal die schönsten Auswirkungen zusammengestellt, die der Mond haben soll. Da Sie das hinten nicht lesen werden und es einfach so köstlich ist, müssen wir die Liste mal durchgehen. Also über sich zu behaupteten Mondeinflüssen, insbesondere natürlich der Mondphasen, Vollmond und so weiter. Aggressionsbereitschaft, Alkoholismus, Zahl der Anrufe bei der Telefonseelsorge, außersinnliche Wahrnehmungen, chemische Reaktionen, Depressionen, Dollarkurs, Drogenkonsum, Erdbeben, Erfolg von medizinischen Operationen, Fußballspielergebnisse, Geburtenrate, geistige Verwirrung, Geschlecht von Neugeborenen, Großbrände, Haltbarkeit von Holz, Herzschlagfrequenz, Intelligenzquotient, Umgehen von Werwölfen, schöner Begriff, Lynkatropismus, Malariaerkrankung, Menstruationszyklus, Mord, Totschlag, Neigung zum Weinen, Selbstmordrate, Sexualverhalten, Somnambulismus, also Schlafwandeln, unentschuldigtes Fernbleiben von der Arbeit, Verkehrsunfälle, Verschwinden von Schiffen im Bermuda-Dreieck, Wahlergebnisse, Wetter, hängt alles vom Mond ab. Sind wir schon wieder bei Frau Merkel. Es kommt eben darauf an, das richtige Datum für die Wahl auszuwählen, wenn man eine Wahl gewinnen will. Ja, das sind alles Behauptungen, die aufgestellt wurden und zum Teil natürlich in diesen Mondkalendern ja auch umgesetzt werden, wo dann steht, also wenn Sie einen Garten haben und Sie wollen also eine gute Radieschenernte haben, dann müssen Sie bei der und der Mondphase und so weiter. Man hat natürlich viele dieser Dinge hat man gar nicht ernst genommen von der Wissenschaft, aber einige hat man dann doch wissenschaftlich untersucht. Und so hat man zum Beispiel aus einer großen Studie, die in Dänemark, Deutschland, Frankreich, Kanada, Österreich und Schweiz durchgeführt wurde, hat man herausgefunden, dass zum Beispiel die Zahl der Geburten in gar keiner Weise von der Mondphase abhängt. Und ich habe das hier mal dargestellt, das ist eine israelische Studie, da sind 36.462 repräsentativ ausgewählte Geburten aufgeführt von 1975 über 6 gleich lange Zeitintervalle. Und zwar des synodischen Mondzyklus. Der synodische Zyklus ist ja der von Phase zu Phase. Also von Neumond zu Neumond oder eben von Vollmond zu Vollmond. Und im Untersuchungszeitraum sind 61 Tage ins Neumondintervall, 59 Tage in die Intervalle 2 bis 4, 63 Tage ins fünfte und 64 ins sechste Intervall gefallen. Deshalb sind die Erwartungswerte für die Intervalle nicht völlig gleich. Die tatsächliche Verteilung der Geburten wich von der Zufallserwartung nicht signifikant ab. Also es ist eine reine Zufallsverteilung, die Geburtsraten. Und trotzdem, meine Damen und Herren, behaupten selbst Ärzte an Geburtskliniken, dass eine Abhängigkeit von der Mondphase besteht. Es gibt eine Forschungsgruppe, die haben also Ärzten einer Geburtsstation in Grenoble die statistische Analyse vorgelegt und haben gesagt, hier ist der Beweis, die Zahl der Geburten hängt nicht von der Mondphase ab. Trotzdem wollten 6 von 7 der befragten Ärzte dieses Ergebnis nicht wahrhaben. Also das ist nun auch interessant. Da sagt man denen schon die Wahrheit. Sie wollen sie nicht hören. Ja, und wie das kommt, ist natürlich sehr merkwürdig. Also die Hebammen schwören sowieso immer drauf. Bei Vollmond sind mehr Geburten. Das kommt wahrscheinlich daher, dass es wahrscheinlich mal einen auffälligen Vollmond gab, der draußen am Himmel stand. Und da war eben mal viel los an der Klinik. Es schwankt ja die Zahl der Geburten, aber es hat eben nichts mit der Mondphase zu tun. Und ja, dann haben die gesagt, immer wenn wieder viel los ist, ist bestimmt wieder Vollmond. Und das hat sich dann so, es wurde ja nie überprüft. Die gucken ja nicht nach den Mondphasen. Also es ist einfach so, es wird selektiv wahrgenommen, sagen wir mal. Sie werden auch noch nie in der Bildzeitung die Schlagzeile gelesen haben, es war Vollmond und es passierte nichts. Das schreiben die nicht. Aber sie schreiben, heute Nacht ungewöhnlich viele Autounfälle, es war Vollmond. Und schon sagt man, interessant, es kann ja sein, dass in einer Nacht mit Vollmond ungewöhnlich viele Autounfälle gewesen sind, aber es muss mit der Mondphase nichts zu tun haben. Wobei ich das mit dem Vollmond und den Autounfällen noch am ehesten für wahrscheinlich halte, weil ja hier auch optische Phänomene eine Rolle spielen können. Also sie können ja auch vom Vollmond geblendet werden oder so etwas Ähnliches. Aber es ist schon insgesamt eine schwierige Geschichte, die Leute davon zu überzeugen, dass es eigentlich keine wirklichen Einflüsse gibt. Nun ist der Glaube an die Mondeinflüsse so groß auch wieder nicht. Ich habe hier mal eine Umfrage der Nürnberger Volkssternwarte. Da sehen Sie, dass nur etwa 10% vollständig davon überzeugt sind, dass Mondeinflüsse auf die Geburtenrate vorliegen. Dann gibt es Leute, die dann so, naja, vielleicht, und aber die meisten, die es entschieden ablehnen, sind doch auch fast 50%. Also diese ganz hartleinigen Anhänger solcher esoterischen Lehren, auch übrigens von astrologischen Lehren, sind meistens nicht so viele, wie man immer gedacht hat. Interessant ist das Problem auch insofern, als die Dauer, die scheinbare Dauer der Vollmondphase größer ist als die Dauer aller anderen Phasen. Sie können sehr gut feststellen, vielleicht haben Sie das schon mal am Himmel gesehen, ob wir schon Halbmond haben oder ob wir noch nicht Halbmond haben oder ob der Halbmond schon vorbei ist. Das kann man sehr, sehr gut sehen, ob die Schattengrenze gerade läuft oder dann ist ein bisschen mehr als Halbmond oder ein bisschen weniger. Was ganz schwierig ist, ist festzustellen, ob sie Vollmond haben. Also es passiert auch dem Astronomen, der hinguckt, wir haben heute Vollmond, man guckt in den Kalender und sagt, nee, morgen. Oder man guckt zum Vollmond und sagt, guck mal, Vollmond, nein, gestern. Das heißt, das ist hier nochmal dargestellt. Der beleuchtete Anteil der Mondscheibe folgt nämlich einer Sinuskurve. Das ist hier mal so gezeigt. Und die täglichen Änderungen sind bei Halbmond am größten. Deshalb fällt das auch sofort auf, bei Voll- und Neumond am kleinsten. Bei Neumond, darüber brauchen wir nicht zu diskutieren, den sehen wir sowieso nicht. Also daher ist die Zeit des Vollmondes definiert als 97% oder mehr zwischen den Linien B und C, die hier eingezeichnet sind, zwischen B und C, der Vollmond, mit mehr als 3 Tagen länger, als viele Menschen naiv erwarten. Wenn ich natürlich nun davon ausgehe, dass ich den Vollmond nur als Vollmond betrachte, obwohl es gar keiner ist, dann müssen natürlich bei Vollmond mehr Geburten stattfinden, weil ich ja dann 3 Tage aufsummiere. Also das ist dann, ist auch eine Selbsttäuschung. Aber interessant ist eine Studie, die jetzt unlängst herausgekommen ist. Da geht es um Schlafwandeln. Schlafwandeln ist ja sowieso etwas sehr Rätselhaftes, ist aber eine erwiesene Schlafstörung, also die medizinisch gesichert ist. Und die unterschiedlich ausgeprägt sein kann, bis hin, dass es Fälle gab, wo Morde passiert sind im Schlafwandeln. Sie werden schon oft davon gehört haben, dass viele Leute sagen, sie können bei Vollmond schlecht schlafen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen selber geht. Dabei spielt es eben angeblich keine Rolle, ob Sie den Vollmond sehen oder nicht sehen. Also Sie können auch die Jalousie runterlassen. Es ist Vollmond und Sie schlafen schlecht. Und das ist jetzt in einer Studie erstmals bestätigt worden. Früher hat man ja immer gesagt, das kommt einfach, weil der Mond eben ins Schlafzimmer scheint und das stört dann eben beim Schlafen. Nein, man hat es in einer Studie erwiesen, aber nun werden Sie sich wundern, also so dramatisch finde ich es nicht. Ich würde es vielleicht gar nicht merken, dass ich schlechter geschlafen habe. Denn in dieser Studie hat die Einschlafphase 5 Minuten länger gedauert als sonst bei den Probanden. Und der Schlafdauer insgesamt 20 Minuten weniger. Also ich finde das nicht sehr bemerkenswert viel. Aber es ist eben statistisch eine gewisse schlechtere Schlafsituation als bei anderen Mondphasen. Und die Erklärung dafür hat man auch gegeben, die ist nun wiederum vergleichsweise einleuchtend. Es soll ein Relikt aus der Zeit der Jäger und Sammler sein, die sich sozusagen aufgeprägt hat, weil natürlich zu der damaligen Zeit nachts kein Feuer da war. Und wenn man nachts jagen wollte, war es natürlich günstig, es bei Vollmond zu tun. Wenn also genügend reflektiertes Sonnenlicht da gewesen ist, und deshalb soll sich dieser Rhythmus aufgeprägt haben und ist bis heute angeblich im Menschen drin geblieben. Halte ich für relativ wahrscheinlich, kann so sein. Also wenn jetzt weitere Studien das weiterhin belegen, dann könnten das Relikte aus dieser alten Zeit durchaus sein. Ja, nun noch ganz kurz etwas zu dem Thema Mondfinsternisse. Wir haben hier leider die Leinwand immer sehr hell beleuchtet. Dadurch sieht man die Bilder natürlich nicht so gut. Eine Mondfinsternis ist ja ein sehr, sehr schönes Himmelsschauspiel. Und eine Mondfinsternis entsteht immer dann, wenn der Mond in seiner Vollmondphase, das funktioniert natürlich nur bei Vollmond, durch den Kernschatten der Erde läuft. Sie sehen hier die Sonne, da die Erde, da ist der Kernschatten der Erde. Und wenn der Mond dort durchläuft, dann haben wir eine totale Mondfinsternis. Da aber die Mondbahn gegen die Erdbahnebene um etwa 5 Grad geneigt ist, kommt es eben nicht bei jedem Vollmond zu einer Mondfinsternis. Das ist einfach dadurch bedingt, dass der Mond nicht bloß Vollmond haben muss, er muss auch noch in der Nähe eines der Schnittpunkte der beiden Bahnen stehen. Sonst läuft er oben drüber über dem Schatten oder unten drunter. Und das passiert im Allgemeinen meistens, dass er oben drüber oder unten drunter läuft. Trotzdem gibt es relativ viele Mondfinsternisse, nämlich in 1000 Jahren 1543 Stück. Also das ist eine ganze Menge. Sonnenfinsternisse sind wesentlich seltener für einen Ort der Erde, muss man dazu sagen. An für sich sind sie häufiger. Sonnenfinsternisse finden häufiger statt als Mondfinsternisse, aber sie sind immer nur auf einem ganz kleinen Gebiet der Erde zu sehen, wo der Kernschatten des Mondes auf die Erde trifft. Und deshalb sind sie eigentlich seltener zu beobachten. Hier sehen Sie die beiden Knoten der Mondbahn. Und nur dann funktioniert eine Finsternis, wenn die Lage des Mondes genau dort ist. Und dann gibt es einen sehr schönen Zyklus, da diese beiden Schnittpunkte zwischen den Bahnen, die sogenannten Drachenpunkte, sich auch weiter bewegen. Und zwar immer in 27,21 Tagen einmal herum und die Mondphasen sich in 29,53 Tagen wiederholen, gibt es also einen Zyklus, in dem sich die Finsternisse wiederholen, weil nämlich 223 solche synodischen Monate gleich 242 drakonitische Monate sind. Und deshalb wiederholen sich Mondfinsternisse, übrigens auch Sonnenfinsternisse, in gleicher Weise alle 18 Jahre und 10 Eindrittel Tage. Oder 11 Eindrittel Tage, je nachdem, wie viele Schaltjahre in dem Zwischenintervall drin gewesen sind. Nun wollen wir mal schauen, was wir zu erwarten haben demnächst. Das ist natürlich im Zeitalter der Raumfahrt auch ganz interessant. Das ist eine totale Mondfinsternis. Und zwar vom Mond aus gesehen. Sie sehen jetzt, die Sonne steht hinter der Erde. Das heißt, der Mond steht auf derselben Seite wie die Sonne. Es ist also Vollmond. Und wenn jetzt die Erde sich davor schiebt, dann wird der Mond natürlich verdunkelt. Und hier sehen Sie, ein Teil des Mondes liegt noch im Sonnenlicht. Und der Teil hat eine rötliche Färbung. Und warum so rötlich? Weil das Sonnenlicht, das durch die Erdatmosphäre hindurchgebrochen wird, rotes Licht ist, wie abends, wenn die Sonne untergeht. Und deshalb sieht man auch bei einer totalen Mondfinsternis immer einen rötlichen, kupferroten Mond, was natürlich sehr interessant aussieht. Hier habe ich Ihnen nochmal angeschrieben, wann Sie mit den nächsten Finsternissen noch rechnen dürfen. Also immerhin im Jahre 2015, am 2. August, nachts um 3.12 Uhr geht's los, dauert bis 5.27 Uhr. Also das ist eine sehr, sehr günstige Zeit fürs Beobachten. Wahrscheinlich schönes, warmes Wetter, muss bloß wolkenfrei sein. 2015. Dann erst wieder eine teilweise Finsternis 2017 und eine weitere totale Finsternis 2018. Aber die ist eben schon um 19.25 Uhr im Sommer, da ist es ja noch relativ hell. Also wir haben noch einige Mondfinsternisse in den nächsten Jahren vor uns zu liegen, meine Damen und Herren. Zum Schluss noch ein Bild von einer Mondfinsternis, wie sie fotografiert wurde. Und nun will ich noch ein Wort dazu sagen, was die Zukunft der Raumfahrt für den Mond so vorhat. Sie haben wahrscheinlich gelesen, dass sehr, sehr viele Nationen sich im Moment sehr um den Mond bemühen. Das heißt also, die Japaner, die Europäer, die Chinesen. Chinesen sind ja auf dem Mond unterwegs mit einem Roboter, der dort spazieren fährt schon. Das geht fast alles so ein bisschen unter, weil man kennt das schon. Also das ist immerhin das erste Mal, dass wieder ein Mondfahrzeug von einer Raumfahrtnation auf dem Mond unterwegs ist, die weder Russland noch Amerika heißt. Also das ist schon eine ganz neue Qualität. Und man denkt daran, auch bemannte Mondstationen in den nächsten Jahrzehnten zu errichten, um dort ständig Mannschaften auf dem Mond zu haben, gegebenenfalls sogar Bodenschätze des Mondes freizulegen und zu benutzen, um diese Stationen weiter auszubauen. Und da sind eben sehr, sehr viele Nationen daran beteiligt. Es gibt eine Unmasse Projekte im Moment, die den Mond wieder ins Visier nehmen wollen. Und das ist hier ein Mann, weil wir ja gerade vor Weihnachtszeit haben, meine Damen und Herren, bei dem können Sie ein Stück Mond kaufen. Das ist Dennis Hope aus den USA. Der verkauft also Mondgrundstücke zu günstigen Preisen. Und zwar beruft er sich dabei auf zwei Gesetze. Einmal auf den Internationalen Weltraumvertrag von 1967, der besagt, dass der Mond keinem Staat gehört. Das steht dort ausdrücklich drin. Und daraus schließt er, wenn er keinem Staat gehört, heißt das noch lange nicht, dass er keinem Privat gehören kann. Und dann gibt es in Amerika ein altes Gesetz, das stammt noch aus der Pionierzeit, ist aber niemals abgeschafft worden. Wenn man Anspruch auf irgendeinen Besitz, Grundbesitz erhebt, bei irgendeinem Gericht und innerhalb von 7 Jahren kein Widerspruch erfolgt, dann besitzt man dieses Grundstück. Und da hat er beim Gericht in San Francisco den Anspruch auf den Besitz des Mondes und sämtlicher Planeten des Sonnensystems erhoben. Mit der Begründung, sie gehören ja zwar nicht einem einzelnen Staat, aber es ist ja nichts von Privatpersonen gesagt. Natürlich haben die den alle für verrückt gehalten. Er hat das noch an die UNO geschickt, hat das an die Sowjetunion geschickt damals noch und so weiter. Kein Mensch hat das ernst genommen. Also hat auch keiner reagiert. Kein Einspruch erhoben und dann hat er angefangen, nach 7 Jahren systematisch das zu verkaufen. Der Mann ist schwerer Millionär. Aber natürlich, wenn es da oben ernst wird, das ist klar, dann wird sich zeigen, dass die Staaten eben doch da oben anfangen, irgendwelche Bodenschätze abzubauen und ihn nicht lange fragen, ob sie mal durch sein Gelände fahren dürfen oder das Gelände, was jemand anders gekauft hat. Ja, also sehen, man muss nur verrückte Ideen haben. Es hat ihm auch keiner das Handwerk gelegt in Amerika, komischerweise. Wahrscheinlich, weil sie sagen, er behindert die Raumfahrt nicht. Er hat niemals gesagt, er verlangt jetzt, dass sie bei ihm einen Antrag stellen müssen, wenn sie da oben irgendwas machen auf dem Mond, denn der Mond gehört ja ihm. Hat er nie gesagt. Und das Zweite, er ist wahrscheinlich ein guter Steuerzahler bei dem vielen Geld, was er einnimmt. Ja, meine Damen und Herren, ansonsten denke ich, sehen Sie, so ein Kärtchen würden Sie dann kriegen mit Ihrem Namen drauf, wenn Sie da ein bisschen Geld ausgeben wollen. Aber ich will keine Werbung dafür machen. Ansonsten denke ich, jetzt haben wir einiges Wissenschaftliche und einiges Okkulte gehört über den Mond. Aber ich glaube, seine Wirkung, die er auf uns als Himmelskörper in einer romantischen Frühlingsnacht ausübt, die wird wohl immer bleiben. Und ich denke da immer, wir hatten zu Anfang diese schöne Zeichnung gesehen von Goethe. Jetzt denke ich immer an das schöne Gedicht von Goethe, wo es ja heißt, füllest wieder Busch und Tal, still mit Nebelglanz, lösest endlich auch einmal meine Seele ganz. Das darf die Menschen, glaube ich, auch in unserer technisierten Welt weiterhin rühren, egal was wir über den Mond wissenschaftlich nun heute schon alles zur Kenntnis zu nehmen haben. Herzlichen Dank.